SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zum letzten Buch des Abends und zu Platz 3 der SWR Bestenliste. Tanzende Frau, Blauer Hahn heißt der neue Roman von Dana Grigorczyk, der im Penguin Verlag erschienen ist. Für mich ist das eine wunderbare Sommerlektüre, auch weil es um eine Erzählerin geht, die nach dem Ende des Ostblocks Sommer für Sommer in den kleinen Ort Buștein in den rumänischen Karpaten fährt. Der Roman beginnt mit einem Prolog und einer traurigen Zeitungsmeldung, die dann Erinnerungen weckt. Herr Schröder, was ist geschehen?
Ja, vielleicht erstmal kurz was zu Dana Grigorczyk. Ist in Bukarest geboren, lebt in der Schweiz. Ich finde, eine bis heute immer noch etwas unterschätzte Autorin, weil ihre Bücher so leicht daherkommen. Also Sommerroman total, das ist ein sehr schönes Sommerbuch, könnte ich jedem empfehlen, es mit in den Urlaub zu nehmen, aber es hat dann doch auch Tiefe und Substanz. Das ist aber sozusagen in diese Geschichten immer eingewoben. Also, was ist passiert? Im Kern ist dieses Buch die Erzählung einer Freundschaft, die immer so ein wenig an der Schwelle vielleicht auch zu einer Liebesgeschichte war, zwischen Camille und Roxana. Roxana kommt aus der eher gehobeneren Bukarester Gesellschaft. Camille lebt eben in diesem Karpatenort Buștein. Und Roxana kommt jeden Sommer so ab den frühen 90er Jahren, also in der Post-Ceausescu-Zeit, in diesen Karpatenort. Man kann sich das im Internet mal angucken über Bildsuche. Sieht wahnsinnig toll aus und wahnsinnig mondän auf der einen Seite. Ich finde auch ein bisschen unheimlich, aber es mag auch an den Fotos liegen. Aber also es ist ein Ort, wo ich sofort dachte, den würde ich gerne mal in echt sehen. Die beiden freunden sich an und beobachten eigentlich in diesen Sommern immer so ein bisschen die Bevölkerung dieses Orts und spinnen deren Geschichten weiter. Und der Erzählanlass des Romans ist tatsächlich der, die Exposition, die Sie erwähnt haben, dass Roxana liest, dass Camille ums Leben gekommen ist. Das erfährt man also gleich auf der ersten Seite. Das ist kein Spoiler, weil er angeblich in Spanien bei einem Raub von Kupferkabeln einen elektrischen Schlag bekommen hat und daran gestorben ist. Und das ist die Ausgangssituation. Dann gehen wir in diesen Karpatenort Buștein und dort wird es sehr burlesk teilweise.
Sie haben gerade gesagt, dass Roxana aus eher gehobeneren Verhältnissen kommt. Vielleicht sollte man noch ergänzen, dass Camille aufgewachsen ist in der Eisenbahnersiedlung. Und es ist vollkommen klar, dass wir hier zwar keinen Klassenkonflikt, aber zumindest einen deutlichen Klassenunterschied haben. Das spielt dann im Verlauf der diversen Geschichten, über die wir gleich sprechen werden, auch eine wichtige Rolle. Damit wären wir bei der Lesestelle und beim Karpatenstädtchen Buștein, in das die Erzählerin ihre Sommerferien verbringt. Aus Dana Grigorczyks Tanzende Frau, Blauer Hahn liest nun Kruna Savic. Bitte sehr.
Die Nummer 8 unten rechts war ein weiß angestrichenes Haus aus Lehm. Das Ferienhaus meiner Großmutter und Großtante, das sie sich nach der Wende, nach dem Vorbild des urigen Lehmhauses, auf dem neuen 10-Leihschein hatten bauen lassen. Es war etwas geräumiger als das Original, mit größeren Fenstern und ohne den bäuerlichen Holzschuppen, weil sie ja nichts zu lagern hatten. Morgens saß ich oft auf der Bank vor unserem Ferienhaus, von wo aus man direkt auf die Karaimannberge blicken konnte. Einmal, über den Wald am Fuße des Berges geschaut, wurden einem die Wege in die Höhe deutlich. Ein hellgrüner Hang, auf dem ich die einzelnen Schafe von dem weißen Geröll zu unterscheiden meinte. Dort würden wir kurz Halt machen, bevor es weiter hinaufging zur Karaimannspitze mit dem großen Kreuz. Ich zeichnete mit meinem Blick Wege und Serpentinen in den Hang, stets andere. Manche reichten bis zur Baumgrenze. Und wenn ich so zum Hang schaute, dachte Camille, ich schaute zu ihm hinüber und begann zu winken. Er lebte mit seiner Mutter am Ende der Straße, gleich beim Schlagbaum des Bahnübergangs in der Eisenbahnersiedlung. Von unserem Garten konnte man über zwei Häuser sehen, über einen Obstgarten und einen verwaisten Hof mit einem abgebrannten Stall. Und man sah auch direkt auf die kleine Veranda, auf die Camille so gerne hinaustrat. An den Nachmittagen, wenn die Straße wie ausgestorben war, weder Mensch noch Tier auf den Höfen zu sehen, schossen wir den Ball über den Maschendrahtzaun auf die Grasparzelle des Herrn Hellmann und gingen ihn noch weiter hinein suchen, nur um dann in den Apfelbaum zu klettern, so schnell es ging, aufgeregt, nicht so sehr vom Diebeszug als von der Erwartung unserer Heldentat, die zweifelsohne folgen würde. Einer geschichtsträchtigen Heldentat, zu der ich vorbestimmt war und die ich mit Camille unternehmen würde. Denn ich war mit Camille im steten Wettkampf darum, wer am höchsten hinaufsteige und die meisten Äpfel äße, und ich musste stetig zulegen, wollte ich ihn eines Tages tatsächlich besiegen.
Kruna Savic las aus Dana Grigorczas Roman Tanzende Frau, Blauer Hahn, erschienen im Penguin Verlag, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Camille und die Erzählerin besteigen nicht nur Apfelbäume in Bustein, sie beobachten auch die Bewohner des Ortes, wir haben es gerade eben schon gehört, und erzählen sich gegenseitig deren Lebens- und Liebesgeschichten. Beate Tröger, was sind das für Geschichten?
Christoph Schröder hat gerade schon burlesque als Adjektiv verwendet und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Wir sind in einem merkwürdigen, so einem Art menschlichen Panoptikum, wo alle Seltsamkeiten noch auf die Spitze getrieben werden. Und dieses etwas auf die Spitze treiben, in dem, wie was burlesque ist, aber überhaupt in dem, wie Dana Grigorczá erzählt, ist, glaube ich, ein Schlüssel dazu, was dieses Buch anderes macht, als uns merkwürdige Geschichten erzählen, die es nämlich auch tut. Also um ein Beispiel zu geben, da gibt es die eine Frau, die mit einem Mann verheiratet ist, den sie pflegt, und in deren Haus wächst dann plötzlich ein Baum. Ja, und dieser Baum, der kommt dann durchs Dach und irgendwann, also der Baum soll auf jeden Fall stehen bleiben. Irgendwann
haut sie, nicht das, abgesägt.
Haut sie das Haus selber kurz und klein, weil sie diesen Baum retten will, diesen Kirschbaum. Und das hat so ein bisschen auch so Münchhausen-hafte Züge, ne? Wenn dann dem Hirsch irgendwie ein Geweih wächst oder man auf einer Kanonenkugel reitet. Also das Burleske ist, glaube ich, schon eine ganz wichtige Sache. Aber die andere Sache, die ich extrem wichtig finde, um über dieses Anekdotische, wozu dieses Buch einlädt, wenn man drüber spricht, rauszukommen, ist, dass es noch eine zweite Ebene gibt. Nämlich Roxana ist als Autorin unterwegs. Und sie erinnert sich, und sie ist mit einem Musiker unterwegs, Thierry, weil sie, Tanzende Frau, Blauer Hahn, mit der Musik und der Literatur was Besonderes vorhat. Und diese Geschichten stehen immer gegen das, was in Mustaine passiert. Und ganz am Anfang heißt es, es gibt trotz der Abschweifungen klare Geschichten, die den Schluss nahelegten, wir alle hätten ein Schicksal, dem nicht zu entrinnen ist. Es ist ständig in dem, wie etwas pointiert erzählt wird, immer auch die Abschweifung schon mitgedacht. Und in dem, wie was gleichzeitig zu geschehen scheint, immer auch die Frage drin, hat sich's wirklich so ereignet über diese zwei Ebenen, die dieses Buch hat. Und das macht diese leichte Sommergeschichte auf eine ganz flirrende, flimmernde Art aufregend. Weil man sich das dauernd fragt beim Lesen, obwohl man diese tollen Anekdoten erzählt bekommt und die alle so glaubwürdig scheinen in ihrer Bildhaftigkeit, die immer fragt, stimmt es eigentlich wirklich, was hier gerade...
Also diese Frage scheint mir sehr wichtig zu sein, zumal, ich widerspreche Ihnen ungern, aber ich würde glatt bestreiten, dass Roxana als Schriftstellerin hier unterwegs ist.
Ja.
Das also ist ja das, im Grunde genommen die große Frage.
Das ist die große Frage.
Es ist ein Spiel mit den Perspektiven und am Ende, das werden wir nicht spoilern, aber am Ende dreht sich das Ganze ja nochmal auf ganz besondere Art und Weise. Aber Gregor Dotzauer, vielleicht beschreiben Sie mal ganz kurz, wir sind ja hier auf unterschiedlichen Zeitebenen unterwegs. Beate Tröger hat das gerade eben schon aufgezeigt. Es gibt die Geschichten aus Bustein und dann gibt es wiederum kursiv gesetzte Passagen, in denen dann eine Schriftstellerin und ein Pianist auftreten. Wie hängen diese Erzählstränge zusammen? Und jetzt müssen wir mal auch literaturkritisch zu Werke gehen. Wie überzeugend ist dieses Zusammenspiel der Zeitebenen?
Wir können diese Frage natürlich letztlich nicht beantworten, ohne auf die große Auflösung des Ganzen einzugehen, was wir zu vermeiden versuchen. Man müsste noch deutlicher sagen, dass dieser Haupttext, den wir lesen, also dieses Aufblättern der kleinen Geschichten und den Roman bildet, den die Autorin mit ihrem Begleiter, Halbfreund auf einer Lesereise vorträgt. in Begleitung von Musik. Also wir haben es mit einer bukolisch pittoresken, für mich eigentlich viel zu schönen und auch schon einige Male gelesenen Schilderung zu tun, die dann aber mit Satie und Ravel ausgestattet wird, was mich auch etwas irritiert hat, wo ich nicht wusste, was soll das? Und es geht darum, dass sich offenbar jemand, eine Autorin, versichern will, ihre Eigengefühle zur Liebe. Das ist der Kerngedanke dazwischen. Und deswegen erzählt sie diese alten Geschichten, die sie übrigens auch erfinden muss. Also sie hat noch Erinnerungen an diese Nachbarn, die durch dieses Dorf spazierten, an den Jungen, der immer seine Gänse im Schlepptau hat, an den Mann, den anderen, der immer mit dem Hund, mit den nur zwei Pfoten noch rumkommt. Also es ist alles sehr bildstark, aber auch irgendwie ein bisschen klischiert. Und sie muss das erfinden und man bekommt dann so ein wehmütiges Gefühl, dass sich doch jeder irgendwie nach irgendwas sehnt und Männer nach Frauen umgekehrt und eine Sommerlektüre.
Also da möchte ich mal einhaken, weil ich habe ja anfangs schon gesagt, dass hier Klassenverhältnisse erzählt werden, werden sie auf sehr verschiedenen Ebenen. Dieser Roman hat aber auch eine sehr deutlich düster politische Seite. Es gibt eine hochinteressante Nebenfigur, wie ich meine, und zwar diesen ehemaligen Aufreißer namens Ovidiu, der dann zu so einem, sagen wir mal, korrupten Aufsteiger wird und zum Profiteur des gesamten postkommunistischen Systems, Christoph Schröder. Also die eine Frage ist, wie wichtig ist diese Figur dann für diesen Roman und führt der Text nicht uns gewissermaßen auch als Leserinnen und Leser in die Irre, wenn man diese politischen Dimensionen dieses Textes einfach unter den Tisch fallen lässt?
Also sagen wir mal so, es ist kein früher Hertha-Müller-Text. Ja? Also das muss man sagen, das ist es eben nicht, diese Härte und diese Deutlichkeit und auch diese Finsternis, diese offensichtliche Finsternis hat dieser Text nicht. Aber ich finde, er hat eine sehr starke politische, auch gesellschaftliche Komponente. Wie gesagt, wir sind in den frühen 90er Jahren in Rumänien. Ich sage nur Hertha Müller, weil ich mir gedacht habe, da wird das dann immer vorgeführt. Dann ist dann eben klar, der Pförtner ist dann der Fabrikdirektor ist der Verwaltungsdirektor und so weiter. Auf gut Deutsch, es zeigt sich, es hat sich eigentlich gar nichts geändert. Nur die Posten sind so verschoben worden im sogenannten neuen Rumänien. Das ist hier wesentlich heiterer schon. Aber was, wie Sie sagen, wie dieser Ovidiu ist natürlich auch genau so eine Figur. So ein halbseidener Aufreizertyp irgendwie, der dann, ich glaube, was wird er dann? Chef der Post und dann wird er irgendein Minister und schachert irgendwelche Posten rum. Und Dana Grigorcza macht aber solche gesellschaftlichen Veränderungen natürlich auch auf ihre Weise. Also wenn man sie auch so reden hört, dann hat man genau auch vor Augen, was sie sich so denkt beim Schreiben. Es hat ja noch eine Ebene. Dieser Roman ist ja auch so eine Art Telenovela. Und auch das sagt ja etwas über die veränderten Verhältnisse. Also es gab eine Telenovela, die hieß Die Sklavin Isaura. Die gab es wirklich und die war in dieser Zeit ein absoluter Straßenfeger im postkommunistischen Rumänien. Diese Nachbarin Frau Hellmann sieht aus wie Lucilia Santos, die Hauptdarstellerin. Und ihr Mann ist so ein Typ, der immer mit einer Axt durchs Dorf läuft. Und also ja, ich sage ja, das ist burlesque, das ist heiter, aber natürlich wird darüber auch werden Veränderungen transportiert und dargestellt. Und wenn es dann mal ganz politisch wird, dann gibt es eine Instanz, das ist die Großmutter. In dem Augenblick, in dem über das alte Regime geredet wird, sagt die immer, wir wollen doch jetzt nicht über Politik reden. So, und dann ist diese Diskussion abgewürgt, das Explizite, aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem im Buch ist.
Und ich glaube, dass wir, wenn wir nochmal an den Anfang zurückgehen und dieses Ende von Camille, der die Kupferkabel klaut, ja, also das ist doch wirklich ein totales Klischee, ne? Der Rumäne, der nach Westen geht, nach Spanien, und dann irgendwie sein Leben nicht so hinkriegt. Er will eigentlich Fußballer werden. Oder jedenfalls ist er so ein totaler Fußball-Aficionado. Und dann passiert aber das mit diesen Kupferkabeln. Und ich glaube, dass Dana Grigorcza eigentlich mit leichterer Feder einen ganz ähnlichen Ansatz hat, den Elfriede Jelinek mal hatte, nämlich sich über die Klischees auch den Sachen, den Figuren zu nähern. Aber dann irgendwie zu sagen, ja, aber stimmt das eigentlich so? Und da gehört, glaube ich, diese doppelte Erzählperspektive mit dazu. Wir werden auf eine andere und vielleicht irgendwie sanftere Art mit den Klischees des postsozialistischen Rumäniens konfrontiert. Wir werden aber auch, und das ist, glaube ich, total, was auch diesen Roman so toll macht, mit den Klischees über die Liebe und die Sehnsucht. konfrontiert. Nein, also Gregor Dotzauer hat es ja gesagt.
Und deswegen und auch diese Musik, glaube ich. Die Musik ist gewissermaßen auch ein ironisches Zitat.
Und ich habe sehr wahrhaftige Sexszenen in diesem Buch gelesen, über die ich jetzt auch nicht ins Detail gehen will, aber das hat echt Spaß gemacht.
Ja, schade eigentlich. Ja. Also, aber eines möchte ich doch noch erwähnen, weil ich glaube, Christoph Schröder, man sollte nicht die ganzen Pointen eines Romans erzählen,
nein,
aber er hat die Pointe mit der Sklave Isaura gar nicht erwähnt. Das Lustige ist nämlich, dass die Schauspielerin sich für den Playboy auszieht und die arme Isaura in diesem Ort so ähnlich aussieht und alle denken, sie habe sich für den Playboy ausgezogen. Und da geht die gesamte Dorfbevölkerung zum Kiosk und kauft den Playboy. Und das macht wiederum den Gatten stolz. Und dann sieht man das Paar wieder vereinigt durch Bustein laufen. Und das ist eine wunderbare Szene.
Und es gibt eine dritte Ebene noch zur Telenovela, nämlich die vielen literarischen Anspielungen. Und nicht nur, dass Emily Bronte aufgerufen wird, Jack London, Jules Verne, you name it. Auch dieser Ovidio, den ich gar nicht als so starke politische Figur gelesen habe, ist halt ein Wendegewindler. Da gibt es ja auch ein paar davon. Ist natürlich der alte Ovid, den man aus Rom nach Constantia verbannt hat, tatsächlich damals, und seine Liebeskunst oder vielleicht wegen der Liebeskunst dorthin verbannt wurde. Ich sehe da eher das Mythologische, was da auch noch hineingestreut wurde darin.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Dana Grigorczas Roman Tanzende Frau, Blauer Hahn, erschien im Penguin Verlag, steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet oder auf unserer Homepage swrkultur.de. Im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Und aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute in Mainz zu Gast Beate Tröger, Gregor Dotzauer und Christoph Schröder, der zum vorerst letzten Mal als Bestenlisten-Juror dabei ist. Ganz einfach, weil er in die Literaturredaktion von SWR Kultur wechselt und künftig auch hin und wieder als Moderator der Bestenlisten-Diskussion zu hören sein wird. Aus den besprochenen Büchern haben Kruna Savic und Henna Mohmann vom Mainzer Staatstheater gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.